Ich lese mit uns den heutigen Text zur Predigt aus 4. Mose 21, 4 bis 9. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie auf einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben.
Ich bete. Du bist ein guter Gott. Du bist ein Gott, der sich uns mitteilt. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für all den Zuspruch, den wir aus ihm hören können. Aber wir wollen dabei den Anspruch auch nicht überhören. Dein Wort will uns auch immer wieder den Spiegel vorhalten und uns helfen, so das Leben zu finden, den Glauben zu bewahren, aus der Beziehung zu dir Kraft zu schöpfen. So bitten wir dich, dass du redest. Hilf uns so zu hören, dass es für uns gut und heilsam ist und dass es Frucht bringt. Amen. Liebe Gemeinde, einmal ganz herzliche Grüße vom Präsidium unseres Bundes. Da war ich die letzten Tage und davor die Woche war ich ja auch schon unterwegs, sodass sich mancher gefragt hat, ist der Pastor eigentlich nur noch auf Reisen? Das wird wieder besser und zumindest etwas weniger. Da war ich beim Konvent der ordinierten Mitarbeiter unseres Bundes. Vom Suchen und Finden lautete das Thema dort. Alle 3 Jahre treffen sich ca. 600 Pastorinnen und Pastoren, Diakoninnen und Diakone, um miteinander zu arbeiten. Fortbildung nennt man das dann, das ist ganz offiziell so, auch in unseren Richtlinien steht das drin, dass wir da bitte schön teilzunehmen haben. Aber eben auch, um sich geistlich zuzurüsten und mit neuem Elan in die Dienste starten zu können. Es ging also diesmal um den Glauben. Und dabei wurde natürlich deutlich, dass Glauben das Zentrale von Kirche ist, von christlicher Kirche, von christlicher Religion. Wir glauben an den lebendigen Gott, an den Vater, an seinen Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Das heißt, wir glauben an seine Existenz. Aber eben mehr noch, Glauben heißt vor allem, wir vertrauen ihm. Wir glauben, dass er unserem Leben Sinn und Ziel geben will. Wir glauben, dass er in unserem alltäglichen Leben bei uns, an unserer Seite, um uns herum sein will. Wir glauben, dass er für uns Gutes im Sinn hat. Wir glauben, dass er einen Plan für uns hat und unser Leben. Dass er uns also einen Weg, unseren Lebensweg führen will. Wir glauben, dass Gott einen jeden Lebensweg schon im Kopf hat, so möchte ich es mal formulieren. Auch wenn wir an manchen Stellen diesen Weg verlassen, ja, wenn manche auch diesen Weg niemals in ihrem Leben betreten. Und da sind wir schon mittendrin beim Volk Israel und der Geschichte, die wir hier vor Augen sehen und die wir gerade gehört haben. Der Weg Israels durch die Wüste ist schon immer für uns Christen zum Bild für den Lebensweg geworden. Was Israel dort in der Wüste widerfahren ist, wie Gott Israel dort geführt hat und wie Israel darauf reagiert hat, wie Israel geglaubt, gelebt hat, darin finden wir uns als Christen in unserem persönlichen Leben wieder. Der Glaube Israels, wird in diesen Geschichten eben immer wieder deutlich, ist wie auch unser Glaube in Gefahr gewesen. Der Glaube war und ist kein Selbstläufer, weil der Glaube im Kern Beziehung bedeutet, Vertrauen zu einem anderen. Und Vertrauen heißt, ich habe zu ihm eine Beziehung, ich kenne ihn, ich verlasse mich auf ihn. Glaube ist Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und auch das wissen wir von allen anderen Beziehungen, das gilt auch für die Beziehung zu Gott. Sie ist immer nur so gut, wie von beiden Seiten dafür auch gearbeitet, etwas getan wird. Beide Seiten haben Anteil daran, dass es eine gute Beziehung ist. Hier in dieser Episode ist Israel mal wieder, könnte man sagen, in einer Krise. Der Weg durch die Wüste war lang und wurde scheinbar immer länger. Nun hatten sie eine längere Zeit am Berg Hor verbracht. Aaron war auf diesem Berg gestorben. Der Bruder Mose, einer der Leiter des Volkes Israel, er war jetzt schon verstorben. Und an seiner Stelle hatte nun Eleazar die priesterliche Funktion in der Hand. Der Berg Hor liegt heute nahe der Grenze zu Israel auf ägyptischer Seite. Das gelobte Land ist also gewissermaßen schon in Sichtweite. Doch nun führt Mose Israel eben nicht in diese Richtung des gelobten Landes, nicht nach Osten oder nach Norden, in beide Richtungen wäre man dann ins gelobte Land gekommen, sondern nach Westen, zurück, da wo sie herkamen. Was soll das? Das Volk wird unruhig und beginnt einmal mehr zu murren. Das Vertrauen in die Führungsqualitäten des Mose und der Glaube an Gott gerät mehr und mehr ins Wanken. Was sind die Gefährder des Glaubens? Was droht den Glauben zu zerstören? Ich entdecke hier vier Dinge, die ich kurz mit euch betrachten möchte. Ich habe sie einmal Glaubenskiller genannt. Diese vier sind Ungeduld, Entmutigung, Vergesslichkeit und Undankbarkeit. Zum Ersten. Als die Israeliten merken, dass sie wieder in die Richtung ziehen, aus der sie doch gerade erst gekommen sind, also nicht Richtung gelobtes Land, da werden sie ungeduldig. Luther übersetzt verdrossen, aber das hebräische Wort, was da steht, hat wirklich diesen Charakter, jetzt verliere ich langsam die Geduld. Ungeduld ist in unseren Gefilden ja nun nichts Unbekanntes. Ich habe das Gefühl, dass das in unserer Zeit heute immer mehr wird als weniger. Denn wir Menschen in den Industrienationen und vielleicht auch noch mal einmal besonders wir Deutschen sind es gewohnt, dass immer alles schnell geht. Wenn nur drei Leute an der Kasse vor uns stehen, dann rufen wir schon, können Sie mal noch eine zweite Kasse aufmachen, bitte? Viele von uns können es nicht verstehen, dass es im Gästehaus nicht weitergeht. Wir werden ungeduldig, da muss doch was passieren. Und wenn wir einen Hausmeister rufen, dann soll der bitte schön quasi schon, nachdem wir aufgelegt haben, auf der Matte stehen. Ja, besser noch wäre es eigentlich, dass er geradezu prophetisch schon wüsste, dass er angerufen wird und schon klingelt, bevor wir den Telefonhörer erst überhaupt in die Hand nehmen. Und so haben wir Christen vermutlich alle auf unserem Glaubensweg immer wieder auch mit Ungeduld zu kämpfen. Wir verstehen Gottes Wegführung oft nicht. Da beten wir um eine neue Sicht für unsere Gemeinde und nichts passiert. Wir wollen doch neu aufbrechen, wir wollen doch neue Wege gehen, wir wollen doch neues Land erobern. Und es scheint so, als würde Gott uns stattdessen eher zurückführen, dahin, wo wir eigentlich schon herkommen. Als ich in Herford meinen Dienst begann, war die Gemeinde geprägt von 3, 4 Großfamilien, die alle irgendwie miteinander verwandt waren. Die Gemeinde war mehr oder weniger in sich verschlossen und hatte eigentlich kaum Kontakte in die Stadt. Die Lage des Gemeindehauses sprach dafür Bände, das liegt in einer Sackgasse, das ist bis heute auch noch so, in die man eigentlich nur reinfährt, wenn man da zu irgendeinem der Häuser will. Die Innenausstattung war auch Ausdruck dieser, so möchte ich sie mal nennen, Familiengemeinde. Holzvertäfelte Stirnwand, brauner Teppichboden, undurchsichtige Fensterscheiben. Es war wie ein überdimensioniertes Wohnzimmer. Und das bei einer 250-Mann-Gemeinde wohlgemerkt. Bei einer 30-Personen-Gemeinde mag das ja noch passen. Mein Vorgänger hatte schon begonnen, gegen den Stachel zu löcken. Ich habe da schon ein wenig mithelfen dürfen als Pastor der Teilgemeinde in Salzuflen. Und dann konnte ich eben auch nahtlos da weitermachen, nachdem ich von da dann nach Herford rüber gewechselt war. Ein Gemeindehausneubau war schon angestoßen und in konkreter Planung. Das dafür notwendige Nachbargrundstück war von der Deutschen Bahn auf wundersame Weise ersteigert worden. Doch dann passierte nichts mehr. Die Bahn kam mit der Grundstücksübereignung nicht voran. Der dafür zuständige Mitarbeiter hatte gewechselt und irgendwie wusste da bei der Bahndirektion in Essen niemand so recht, wer jetzt eigentlich dafür zuständig ist. Und so warteten wir und warteten wir und Ungeduld kam auf. Und mit der Ungeduld begannen die Zweifel. Vielleicht will Gott uns ja damit zeigen, dass wir doch nicht bauen sollen. Und die Gruppen, die litten unter Platzmangel. Das war wirklich dramatisch. Wir mussten schon manche Gruppen in andere Häuser auslagern. Die Sonntagsschule musste eine Viertelstunde laufen bis dahin, wo sie dann ihre Stunde hatte. Also da blieb von der Stunde nicht mehr allzu viel über. Manche Mitarbeiter verloren die Lust, weil eben keine Verbesserung in greifbarer Nähe war. Alle Neuerungen im Gemeindeleben, die wir oft erst nach mühevollen Diskussionen auf den Weg gebracht hatten und mehr oder weniger zähneknirschend dann auch akzeptiert wurden, die wurden wieder in Frage gestellt. Man war doch so schön, was soll das alles? Es ist doch alles und eigentlich und überhaupt. Und so kehrten manche Gruppen auch zurück zu ihren alten Programmen. Ungeduld. So geht es manchem auch auf seinem persönlichen Lebensweg. Statt in eine neue Zukunft hast du vielleicht an manchen Stellen das Gefühl, dass sich überhaupt nichts bewegt, dass du auf der Stelle trittst oder wenn sich was bewegt, dass es eigentlich eher zurückgeht. Oder du betest schon seit gefühlten Urzeiten für irgendetwas, vielleicht für einen Menschen, dass ihm geholfen wird oder dass er doch auch zum Glauben kommen möge, aber auch da, der Arm Gottes bewegt sich scheinbar überhaupt nicht. Und du verlierst so langsam die Geduld. Und du haderst mit Gott. Was soll das, Gott? Oder du nimmst vielleicht die Sache dann irgendwann auch selbst in die Hand und versuchst es auf Biegen und Brechen zu erzwingen. So wie Abraham und Sarah es mit dem ihnen versprochenen Nachwuchs taten. Sarah machte ihre Leibmagd zur Leihmutter. Doch wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann denken wir, Gottes Kairos war eben doch ein anderer. Und diese selbstgewählte Lösung, selbstgemachte Lösung, ergab dann Probleme, die sich im weiteren Verlauf sehr deutlich zeigten. Nachzulesen, 1. Mose 21. Ungeduld gefährdet das Vertrauen zu Gott. Es stört die Beziehung zu ihm. Und das Zweite, das wir hier entdecken, und das hier gewissermaßen direkt aus der Ungeduld folgt, ist, Israel verlor den Mut. Entmutigung hat immer damit zu tun, dass man keine Perspektive mehr sieht. Der Geist, so könnte man sagen, ist sozusagen eingenebelt. Der Geist, das ist der Teil in uns Menschen, Leib, Seele und Geist. Der Geist ist der Teil in uns Menschen, der unseren Willen leitet. Der Geist ist der Teil in uns, der mit Gott kommuniziert. So hat das Paulus einmal geschrieben, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist. Wenn der Geist vernebelt ist durch die Entmutigung, dann ist unser Draht zu Gott gestört. Und das wissen wir, im Nebel sieht man die Umgebung nicht mehr. Selbst da, wo man sich eigentlich gut auskennt, wenn der Nebel wabert, dann weiß man gar nicht mehr so recht, wo man ist. Und vor allem das Ziel ist schon gar nicht mehr zu sehen, verschwindet völlig im Nebel. Und so ging es Israel. Das Ziel ist ihnen völlig aus dem Blick geraten. Sie sehen nur noch auf dem Boden, auf dem sie stehen, Wüste. Da werden sie also begraben werden. Also nicht nur ein Leben in der Wüste, ein karges, entbehrungsreiches Leben, nicht nur ein Leben, in dem man bestenfalls hin und wieder etwas Vernünftiges zu essen findet, hin und wieder zumindest frisches, kühlendes Quellwasser bekommt. Nein, auch der Tod wird so sein. Sie werden in der Wüste begraben. Kein Kind, niemand wird später wissen, wo sie begraben sind. Und so verlieren sie zusehends den Mut. Ihr Geist ist eingenebelt. Das Ziel verheißenes Landes in diesem Nebel versunken ist überhaupt nicht mehr im Blick. Vielleicht bist du auch entmutigt. Du siehst auch keine Perspektive mehr für dein Leben. Was soll denn noch kommen, so alt und kraftlos du geworden bist? Was soll Gott denn mit dir noch anfangen? Du bist vielleicht entmutigt, weil eben du auch keine Perspektive mehr siehst. Wo geht's weiter? Was ist dran? Ich weiß nicht. Und irgendwie fehlt mir der Mut. Du bist vielleicht entmutigt, weil dein Weg so ganz anders verläuft, als du dir das eigentlich mal gedacht hast, erhofft hast. So erging es mir und ich vermute Thomas Zapf genauso, als wir erfuhren, dass wir hier etliches auf dem Gelände verkaufen müssen. Mutlosigkeit überfiel mich. Wozu sich dann eigentlich noch engagieren? Wozu überhaupt ein neues Gästekonzept entwickeln? Wozu fahre ich immer wieder in Gemeinden ringsherum, predige dort und werbe für Tabea? Wozu werbe um Vertrauen, dass da was geschieht? Es geht doch nicht vorwärts, es geht doch nur noch rückwärts. Ich war entmutigt, ich war für das Werk ohne Perspektive. Das Dritte, was ich hier entdecke, schließt sich nahtlos daran an. Israel vergisst, was sie schon alles mit Gott erlebt haben. Vergessen ist, wie schlimm es war in Ägypten, die Sklaverei, wie die Ägypter sie gequält hatten, wie sie alle ihre männlichen Kinder töten ließen, wie die Männer zu härtester Arbeit angetrieben wurden und so mancher von ihnen dabei zu Tode kam, weil er es einfach nicht mehr geschafft hat. In der Rückschau werden die alten Zeiten zu goldenen Zeiten und all das, was man da an Gutem eigentlich auch hatte, dankbar übersehen. Das Passa, was dann kam, was ihnen geschenkt wurde. Sie haben es vergessen, dass der Würgeengel die Ägypter schwer geschlagen hat. Jeder Erstgeborene war tot, aber dass er an ihren Häusern vorbeigegangen ist und sie aufgrund dieses letzten Zeichens Gottes dann auch endlich die Genehmigung bekamen, ihr dürft gehen. Und wie die Ägypter im Schilfmeer versanken, nachdem sie, das Volk, da gerade noch auf wundersame Weise hindurchgezogen waren. All das vergessen. Das Manna war auch kein Wunder mehr, sondern nur noch das ewig gleiche, eklige Brot. Und auch die Wachteln waren vergessen. Und an das schließt sich dann sofort das Vierte an. Das gehört wahrscheinlich wirklich so auch in der logischen Folge zusammen. Aus der Vergesslichkeit erwuchs sofort die Undankbarkeit. Naja, wenn man nicht mehr weiß, wofür man danken soll, dann dankt man eben auch nicht mehr. Sie danken es Gott nicht, dass er ihr Rufen in Ägypten gehört hatten. Das haben sie auch vergessen. Sie danken ihm seine Hilfe, seine Rettung, die vielen kleinen und großen Wunder nicht. Genauso wenig, wie sie ihm seine Geduld danken, die er mit ihnen immer wieder gezeigt hat. Wie oft hatten sie doch bis dahin schon immer wieder gemoht. Und Gott hatte auf die Fürbitte Moses hin dann immer wieder gesagt, okay, dann versuchen wir es doch noch mal neu. Wenn wir mit Gott hadern, seinen Weg nicht verstehen, dann leiden auch wir oft an dieser Vergesslichkeit. Wir vergessen dann eben die vielen guten Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben. Vergessen, wie er uns auf sich aufmerksam gemacht hat, vergessen, wie er uns Menschen in den Weg gestellt hat, die uns überhaupt erst zu dem Glauben hingeführt haben. Oder vergessen die Menschen, die er uns in den Weg gestellt hat, um uns immer wieder auf den Glaubensweg zurückzuführen. Oder die uns unterstützt haben in schweren Zeiten, für uns gebetet haben, mit uns und manchmal eben auch für uns geglaubt haben. Wir vergessen die kleinen und großen Wunder unseres Lebens. Vergessen die Geduld, die er auch mit uns immer wieder bewiesen hat. Wofür also könnten wir Gott noch danken? Unser ganzes Augenmerk ist dann auf das gerichtet, was eben nicht mehr so ist, wie wir es uns wünschen, wie wir es gerne hätten. Und wir sehen weder das, was trotzdem immer noch dankenswert ist, trotz allem, noch erinnern wir uns eben an all das, was wir auf dem Weg bis dahin Gott danken können. Ungeduld, Entmutigung, Vergesslichkeit und Undankbarkeit, das sind tatsächlich Glaubenskiller. Sie gefährden unser Vertrauen in Gott. Sie stören unsere Beziehung zu Christus. Not lehrt eben nicht immer nur beten, sondern es lehrt manche auch hadern und verbittern. Und für all das stehen in unserer Geschichte hier die feurigen Schlangen, die plötzlich unter dem Volk auftauchen. Glaubenskiller sind wie Schlangen, die uns beißen, die uns vergiften, deren Gift uns lähmt, ja sogar geistlich töten kann. Aber was können wir dagegen tun? Auch dazu finden wir eine gute Anregung in unserem Text, in dieser Geschichte. Israel erkennt, Gott sei Dank, so möchte ich sagen, dass nicht Gott sie auf einen falschen Weg geführt hat, sondern dass sie selbst auf dem Holzweg sind. Wenn der Glaube, wenn die Beziehung zu Gott schwächelt, gestört ist, dann wirkt sich das aus in unserem Leben. Und wir können das wahrnehmen. Wir können es, wie Israel das hier auch tut, entdecken. Sie erkennen, die Israeliten, ihre Ungeduld, den Mut, den sie über Bord geworfen haben, ihre Vergesslichkeit und ihr Undank, das sind die Schlangen, die sie zerstören, das Gift, das sie zerstört und tötet. Also bleibt nur noch, und das ist der Weg, der uns hier gewiesen wird, also bleibt nur noch Gott um Hilfe zu bitten. Das ist der Schritt, den wir immer gehen können. Nicht über Gott klagen, sondern Gott unsere Not klagen. Mit dem schwer angeschlagenen Vertrauen, dem arg eingedampften Glauben, der dann manchmal nur noch übrig ist, können wir dennoch stammeln: Herr, hilf doch! Hosianna, das ist das Wort, das wir nächste Woche wieder erinnern, Palmsonntag, als Israel nach Jerusalem hereintritt. Hosianna, das heißt nichts anderes als: Herr, hilf doch bitte! Und Gott lässt sich bitten. Und er hat sofort noch eine weitere Lösung für Israel parat, von der wir hier lesen können. Und sie beinhaltet einen weiteren Hinweis, wie wir mit Glaubenskillern umgehen können. Gott lässt Mose eine eherne Schlange, also ein ehernes Abbild dessen basteln, herstellen, was sie zerstört, was sie zu töten droht. Und auf diese Abbildung sollen sie nun schauen. Das klingt ehrlich gesagt schon ein wenig verrückt. Vielleicht sogar ein wenig grausam zunächst. Sie sollen aufschauen zu dem, was sie gerade peinigt. Doch Gott ist ein hervorragender Menschenkenner. Natürlich ist er das. Er hat uns ja geschaffen. Wie sollte er es nicht sein? Also er lässt Israel auf das schauen, was sie da gerade tötet oder zu töten droht. Das bedeutet, blickt auf das, was euren Glauben gefährdet. Schaut es euch genau an. Also seht euch eure Ungeduld an. Nehmt sie wahr. Seht euch eure Mutlosigkeit an, nehmt sie wahr. Seht euch die Vergesslichkeit an, euren Undank, nehmt sie wahr. Aber seht sie nun in meinem Licht, im Licht Gottes an. Ja, diese Dinge bedrohen euer Vertrauen zu mir. Ja, sie vergiften euren Glauben. Doch das muss ja nicht so bleiben. Wenn ihr das alles mir anvertraut, mir das bekennt, dann kann ich euch davon heilen, befreien. Allein das Anschauen hilft ja manchmal schon zu entdecken, dass das, was uns da irgendwie Not bereitet, gar nicht so riesig ist, sondern es bekommt plötzlich seine entsprechende Größe. Und wenn man dann noch die Möglichkeiten Gottes daneben hält, dann ist es plötzlich nur noch so klein. Und Gottes Möglichkeiten sind für uns unendlich groß. Also, ich kann euch davon heilen und befreien. Ich habe das Gegengift, sagt Gott. Und wenn ihr darauf schaut, wenn ihr so auf das schaut, dann werdet ihr feststellen, dass es gar keinen Grund mehr gibt, mir zu misstrauen. Ihr könnt mir wieder neu vertrauen. Ihr könnt in all eurer Schwachheit rufen, ich glaube, hilf meinem Kleinglauben. Ungeduldig zu sein, sich entmutigen zu lassen, Gottes Wohltaten zu vergessen und undankbar zu sein, ja, das ist alles allzu menschlich. Und auch wir Christen sind und bleiben Menschen. Aber das muss eben nicht als ehernes Gesetz gelten, da sind wir wieder bei der ehernen Schlange, sondern Christus ist das eherne Gesetz, das nun aufgerichtet ist. Und wenn wir auf ihn schauen, dann kann das alles anders werden. Gottes Geist kann uns in uns Geduld wirken. Die Geduld gehört zur Frucht des Geistes. Gottes Geist kann uns mutig machen, da wo wir den Mut zu verlieren drohen. Gottes Geist kann uns immer wieder an das erinnern, will uns immer wieder an all das erinnern, was Gott uns geschenkt hat. Und er will uns auch den Blick öffnen für das, was er uns heute schenkt, was heute alles wirklich dankenswert ist. Und das eben auch gerade in schweren Tagen. Und so können wir fröhlich danken, auch auf schwierigen Wegstrecken unseres Lebens. Die Gemeinde Herford hat gelernt, auf Gottes Kairos zu vertrauen damals. Wir haben Geduld gelernt und dass es gut ist, zu warten. Weil sich die Grundstücksübertragung verzögerte, konnten wir in aller Ruhe sehr ausführlich mit allen Gemeindegliedern planen. Und am Ende waren alle wieder überzeugt, jawohl, das ist es, das ist jetzt dran. Und nach dem Bau, das war unglaublich, wie sich da die Gemeinde fast explosionsartig verändert hat, weil die Gruppen plötzlich alle aufatmeten und durchgestartet sind, weil sie dann doch eben letztlich die Geduld behalten haben und gewartet haben, bis es dann endlich soweit ist, dass sie ihre Arbeiten vernünftig durchführen können. Und auch ich habe in den zurückliegenden Wochen wieder Mut für Heiligenstadt gewonnen, weil ich gemerkt habe, die Entmutigung zieht mich nur runter und sie entfernt mich von Gott. Sie bringt mir überhaupt nichts. Sie vernebelt nur meinen Geist und raubt mir die Perspektive. Und Gott weiß und er hat seinen Weg auch für dieses Werk hier. Und es braucht Geduld, dass wir warten, was will er mit uns noch hier erreichen. Wir sind Glaubenskiller nicht hilflos ausgeliefert. Christus hat am Kreuz das alles getragen, was uns von Gott trennen könnte. Also auch diese Gefährdungen des Glaubens, diese Glaubenskiller. Es muss unseren Glauben nicht mehr stören und schon gar nicht zerstören. Und deshalb lasst uns aufschauen zu Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.